Eins, zwei, Fabi, hörst du mich? Hörst du mich? Hallo?
Ja, eins,
Fabi?
zwei, eins, zwei. Ram, pam, pam,
Check,
pam,
check,
pum.
check, check. Fabi, hörst du mich? Sag mal was. Sag mal
Ja, ich sag mal was.
was. So, ah ja, gut. Ja, willkommen zu einer weiteren Folge des Ox Podcasts. Wir dachten, wir simulieren mal sehr nah an der Realität, wie ungefähr jede Zoom-Konferenz anfängt. Ihr kennt das. Irgendwie ist das Jahr dritte Pandemiejahr und wir haben immer Zoom noch nicht ganz kapiert und jedes Mal irgendwie so, hörst du mich? Ich höre dich nicht. Warte mal, ich muss mal. Schlimm, oder?
Aber ich finde halt, das hat auch was von Konzert-Soundchecks und das ist wiederum sympathisch.
Wenn man schon auf keine Konzerte geht, kann man die wenigstens mit Zoom simulieren. Ja, das ist doch auch toll.
Gehst du auf Konzerte?
Also ich war vor 2 Wochen, vor 1,5 Wochen war ich noch bei 24/7 Diva Heaven in Solingen, hier im Waldmeister. Das war mein letztes Konzert, aber ich bin ja, wenn ihr diesen Podcast hört, bin ich auch im Urlaub und weil ich den Urlaubsantritt, der irgendwie in dem Fall auch mit Reiseveranstaltermäßig mit einem Corona-Test anfängt, wollte ich irgendwie diesen Reiseantritt auf gar keinen Fall irgendwie verbaseln. Also haben wir uns dann, Uschi und ich, vorher quasi von dem Konzertgeschehen zurückgezogen und kein Risiko mehr eingehen wollen.
Womit wir ja quasi schon bei einem Thema im neuen Ochse sind, wo ja darüber diskutiert wird, Konzertabstinenz, ja oder nein, ist okay oder nicht.
Ja, heikles Thema, das wir ja ständig irgendwie erleben, was es bedeutet eben, also wir haben es jetzt im Sommer erlebt, im August sind jetzt super viele Konzerte. Ich verpasse urlaubsbedingt auch echt viele, wobei man halt im Zweifel auch mal erst dann am Tag des Konzertes weiß, findet es wirklich statt oder nicht. Ist mal wieder von der Tourparty jemand infiziert, wird das alles direkt wieder geschoben. Ja, ist halt leider die Scheiße. Und in unserer Pro-Kontra-Reihe, dafür, dagegen, haben wir genau das versucht, ein bisschen zu gründen. Einmal Salva, der gesagt hat, Mann, ich muss raus, ich muss das machen. Und Tribi, der eben auch aus Rücksichtnahme auf vorerkrankte Angehörige sagt, ich gehe kaputt, dass ich nicht gehen kann, aber gehe ich gefährlich andere Menschen, von daher bin ich quasi dazu gezwungen. Also das ist so ein Dilemma, das ja viele von uns dieser Tage schmerzlich erleben.
Ähnlich wie aus deinen Gründen habe ich letzte Woche Clowns in Hamburg verpasst. Hätte ich super gerne gesehen. Großartige Liveband natürlich auch. Aber auch da, für mich ging es nach Schweden und der Reiseveranstalter wollte auch da einen negativen Test haben. Und wir waren mit dem Zelt unterwegs und irgendwo in der Einöde mit Corona liegen in einem Zelt, so mit Schüttelfrost und so, hätte ich jetzt auch keinen Bock drauf gehabt.
Ja,
Deswegen, also
ja.
um eine Infektion drumherum drücken, geht, glaube ich, mittlerweile halt einfach nicht mehr. Aber das wäre dann so eine Möglichkeit, sich zumindest also einer Infektion aus dem Wege zu.
Ja, also man kommt sich auch echt doof vor. Das ist ja das Schlimme, so dass man, wie wir standen dabei bei 24/7 Diva Heaven, Waldmeister, kleiner Club, 30, 40 Leute waren da, war ein geiles Konzert. Ja, Uschi und ich und halt noch zwei andere halt dann so mit der FFP-Maske, FFP2-Maske im Gesicht. Es ist heiß, du denkst dir, ja, dämlich, aber ja, du weißt halt, dass der Kram dich im Zweifelsfall genau dafür bewahrt irgendwie. Und ich hatte es auch in anderen Stellen schon geschrieben, für mich ist es halt auch keine Alternative, wenn du halt selbstständig bist und letztlich der letztendliche Entscheider und derjenige bist, der halt das irgendwie heftfertig machen muss, dann bist du auch nicht in der Situation. Dann ist zwar, ja, ist halt eine Krankmeldung keine Option, dann ist halt nur gesund bleiben die Option und dann bist du halt aus purer Vernunft dazu gezwungen, so zu agieren. Es ist schlimm irgendwie. Das ist, glaube ich, dieses. Wir sind ja aber nicht Punk geworden, um Dinge zu akzeptieren, sondern um zu rebellieren und dagegen zu sein. Nein, nicht gegen Impfungen und sonstiges, aber so einfach dieses Einsehen, dieses, ja, geht jetzt nicht anders, du findest es doof und ja, du weißt ja, du kannst, so wie Leute in der Gummizelle schreien können, da hört es ja auch keiner. So verpufft ja auch diese Wut gegen, ja, gegen was?
Ich würde nicht sagen gegen was, also für das, was halt für dich selbst besser ist, ne?
Ja. Tja. Aber du bist jetzt wieder aus dem Urlaub zurück, seit gerade eben. Ich bin dann quasi in Kürze im Urlaub und wir nutzen diese kleine Übergabephase für unser übliches Resümee. zum Heft. Ich habe dir das in dein schwedisches Waldzelt schon vorab per Dropbox als PDF geschickt, dass du schon mal reinschauen kannst.
Das klingt so, du sagst doch schwedisches Waldzelt. Ja, das klingt so nach total draußen und raus und kein Empfang und gar nichts. Aber tatsächlich, wir waren in einem Naturreservat sogar und du hattest da LTE-Empfang.
Das ist Schweden, ja. Das geht klar. Im Prinzip schon, das geht schon. Irgendwie nur in Deutschland geht sowas nicht.
Nö. Also ich konnte schon ins Heft schauen. Das,
Ja, das erzählen mir immer wieder Leute aus dem Urlaub in Schweden, dass da, die sind in irgendeiner absurden Waldhütte, kilometerweit von allem am See. Boah, Glasfaser.
Ja. Also ich hatte trotzdem so sämtliche Messenger-Apps und so weiter ausgeschaltet, um mal wirklich auch entsprechend ein bisschen rauszukommen. Und,
ja, Fabi, ja. Dafür bin ich bei Facebook erstaunlich oft, war der erste Like zu irgendeinem Post von uns dann doch wieder von dir.
Nein, zwischendurch tatsächlich konnte ich da doch nicht ohne, aber im Großen und Ganzen war es dann doch so, zumindest der Versuch, mal ein bisschen rauszukommen. Allein schon, wir waren mit dem Kanu unterwegs und dann kannst du halt auch nur schwierig so mit der einen Hand das oder mit einer Hand das Paddel und mit der anderen das Smartphone bedienen.
Ja, wieso? Es gibt doch für, wenn man so einen Handyhalter an die Lenkstange vom Fahrrad machen kann, kann man da doch auch ans Paddel irgendwie dran schrauben.
Ja, und dann irgendwie mit dem Fuß so runterscrollen oder so. Im
ja, irgendwie. Geht alles, wenn man nur will.
Man muss nur wollen, ja.
Genau. Ja, was ist dir am Ochs? Du bist ja immer dann, du machst jetzt zwar, oder das heißt zwar, aber du machst ja vor allem den ganzen Online-Kram, bist jetzt hier in das redaktionelle Arbeiten und die Fertigstellung des Heftes nicht eingebunden. Das heißt, du bist aber dann doch immer neben uns hier intern der Erste, der das Heft in die Finger bekommt. Das ist jetzt so die Frage, was war so dein erster Eindruck und das, wo du zuerst hingeschaut hast und wo hast du dann virtuell auf dem PDF zuerst hingeblättert?
Ich persönlich zu Popperklopper.
Aha.
Das war nämlich tatsächlich eins meiner also mein erstes oder zweites Interview, das ich selbst fürs Ox geführt habe. Und das ist mittlerweile, was haben wir jetzt, 2022, ich glaube 14 Jahre her, kann das sein?
Hui, okay, ja, ne? Da warst du noch ein bisschen jünger, glaube ich. Ja, doch, ich erinnere mich.
Ja, dann eben entsprechend 13 Jahre jünger, genau.
Ja, Popperklopper, da ist jetzt eine Mischung aus so einer Art Best-of der letzten 15 Jahre, nicht der gesamten 30 Jahre Bandgeschichte, plus 2, 3, 4 neue Songs. Und das haben wir einfach mal zum Anlass genommen, mit der Band ein, wie ich sage, auch Mail-Interview zu führen. Ich finde es sehr spannend, dass der eine von denen, der ist ja Hausarzt in der Eifel. Und ja, auch wieder so ein Ding. Ja, auf den ersten Blick so echt, Deutschpunk-Back und der Typ ist Arzt. Ja, natürlich, das ist halt kein Widerspruch. Also nicht 2022 ist sowas kein Widerspruch. Das war vielleicht vor 30 oder 40 Jahren wäre sowas ein Widerspruch gewesen, aber heute sind Punks halt auch so. Und das fand ich halt auch ein wichtiges Thema. Da haben wir natürlich auch drüber, über Corona und der Umgang mit PatientInnen und wie diese ganzen irren Querdenker und so weiter das Thema sehen. Das wird also auch in diesem Interview angesprochen. Und fand ich, also ich bin immer selber erfreut, wenn ich ein Interview mache und dann, ja, als ich muss ja auch als allererstes vor den LeserInnen da draußen, muss ich als derjenige, das führe, erstmal schon mal sagen, ah, okay, spannend, ah, interessant, finde ich gut.
Ja. Wusstest du das vorher oder hatte sich das im Laufe des Interviews entwickelt?
Ich hatte das irgendwo hatte ich es aufgeschnappt, ich weiß gar nicht mehr wo, und dachte mir so, ach, guck mal, ja.
Und da hatte ich mich tatsächlich dann auch gewundert, dass auch du das Interview führst, denn Deutschpunk ist ja jetzt nicht unbedingt so dein Metier.
Stimmt, aber es war dann für mich halt auch so ein Punkt, wo ich dachte, okay, da habe ich auf jeden Fall halt irgendwie direkt so eine Anschlussfrage. Das ist so, da fängt es an, mich jetzt mal, ich finde es ja immer wichtig bei Interviews, so jenseits dieses klassischen Band-Dings irgendwie, Musik, bla bla bla, einfach auch mal, was sind das für Leute, die dahinter stecken, die das machen. Und da fand ich halt diesen Ansatz und diesen Einstieg halt dann auch ganz cool. Und deshalb fand ich es dann halt direkt reizvoll.
Ja, cool. Wo wir schon bei medizinischen Punkten sind, da fand ich nämlich auch ziemlich spannend und interessant, die, jetzt korrigiere mich, wenn ich die falsch ausspreche. Ich glaube, du weißt schon, worauf ich hinaus will. Worst Nurse
Worst Nurse,
oder
also
Worst Nurse
Wurstnose.
mit Ü-Punkten nämlich auf den
Genau.
Us.
Also wie Worst, wie schlecht, aber halt mit U und Rock'n'Roll Umlaut geschrieben. Worst Nurse aus Melbourne in Australien. Eine, ja, das ist ja so ein bisschen so ein Running Gag immer wieder in der Rock'n'Roll-Geschichte, dass so diese sexy Nurse ist natürlich ein totales Klischee, so Krankenschwester-Look, Bands gibt es, die so auftreten, also Frauenbands in diesem Krankenschwester-Look, knappe Mini-Kleidchen und so weiter. Das muss man ja und muss Frau nicht per se lustig oder gut oder sonst irgendwas finden. In dem Augenblick, wo natürlich das einfach eine All-Female-Band ist und die das als Konzept machen und sagen, hier, wir haben uns als Band gegründet, während Corona, um auch als gegen den Pflegenotstand, den es auch in Australien gibt, zu protestieren und dann halt sich von irgendjemandem irgendwelche alten KrankenschwesterInnen, Uniform, Schwesterinnen, nein, KrankenschwesterInnen, sehr geil, habe ich jetzt. Alte Krankenschwester-Uniformen besorgt, die halt genau diesen Look haben. Also die spielen damit ein paar Klischees, haben aber ein sehr ernsthaftes Anliegen und das Interview, das hat Wolfram gemacht. Irgendwo ist er auf die Band gestoßen und dachte, hey, das muss ich da mach doch mal irgendwie mit anbringen.
Haben wir Pflegekräfte. Aber in dem Fall ja tatsächlich dann auch Frauen Flinter, die dann auch das ja zum Anlass nehmen, gesagt zu haben, jo, dieses Jahr einfach nur aus Scherz sagten, ne? Ja, wir sind jetzt alle Krankenschwestern und ja, lass doch mal eine Band machen. Jo, aber als Frauen so, ja, okay, dann erst recht so, ne? Und fand ich ziemlich cool. Fand ich ein spannendes Interview. In die Kerbe gehen ja auch The Linda Lindas, die wir dann jetzt auch endlich mal mit einem größeren Interview im Heft haben.
Ja, das war beim ersten Angang, war das
Ne?
ein bisschen komplizierter. Kann man ja verstehen, die sind ja alle definitiv noch im Teenager-Innenalter, also teilweise noch nicht mal irgendwie so, nicht mal, glaube ich, 14 die eine. Da war, also ja, da war jetzt halt nichts mit, als die letztes Jahr so ein bisschen bekannter wurden, dass man da so ganz klassisch, hey, lass uns so einen Phoner machen und so weiter. Das war, ging da alles relativ schwerfällig. Es war total schwer, überhaupt zu kommen, ranzukommen. Ich glaube, da wird natürlich schon von seitens Management, beziehungsweise in dem Fall Eltern, schon auch versucht, die so ein bisschen zu schützen vor dem medialen Impact, der da plötzlich so, natürlich, weil das halt ein spannendes Thema ist, eine Punkband so jung, war es etwas schwieriger, da überhaupt ranzukommen und eben entsprechend statisch war das Interview, das wir dann überhaupt halt eben bekommen konnten, war jetzt so nicht unbedingt befriedigend in der Hinsicht, wie wir es bekommen haben, weil aber mehr ging halt damals einfach nicht. Und jetzt hatte Wolfram eben die Möglichkeit, auf einem großen Festival die Band tatsächlich zu treffen und so ein echtes Interview zu machen. Und da, das finde ich halt schon weitaus lebendiger und besser und cooler. Und deshalb sind die jetzt eben nochmal mit drin.
Ja, cool. Das, aber auch Wolfram, genau, der hatte auch mal so ein Radio-Feature mit und über und um die Band quasi gemacht, ne? Damals als Anlass. Racist Sexist Boy war so deren Song, mit denen die so ja durchgestartet sind, ne?
Genau, das hat er damals für den Zündfunk bei Bayern 2 gemacht, wo er auch arbeitet, ja.
Joachim. Wer ist Vic Bondi?
Man, Articles of Faith.
Tatsächlich,
Articles
der
of
Name
Faith.
sagte mir persönlich
Mann, 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 Mann.
gar
Also
nichts.
es gibt wenige US-Hardcore-Bands aus den 80ern, die wichtiger und essentieller sind. Und Vic Bondi hat nach Articles of Faith gab es noch mit Jones Very und Alloy zwei weitere Bands, die eigentlich dann auch in den späten 80ern, also vor allem in den Anfang, Mitte der 90er, sehr diesen, ich sage jetzt nicht Emo, das war jetzt nicht irgendwie dieser klebrige Scheiß-Emo war, sondern das, was wir damals so als Emo bezeichnet haben, hat er eben so eher diese Discord-Sound irgendwie, hat er dann irgendwie noch weiter betrieben. Ich bin 2009 oder 2010 nach Chicago zum Riot Fest geflogen mit Uschi, weil eben tatsächlich Articles of Faith dort Reunion-Shows gespielt haben, glaube ich, 3 Stück. Wir haben die 3-mal gesehen, den während des Riot Fests, und war für mich so, dass, wenn ich Hardcore beschreiben sollte, was ist Hardcore, dann ist es dann ins Articles of Faith. Vic Bondi hat natürlich auch noch Report Suspicious Activity, seine andere Band, oder neuere Band, letzte Band, aktuelle Band, die 2 Platten auf Alternative Tentacles gemacht haben, auf dem Label von Jello Biafra, wie wir wissen. Und Vic Bondi ist ein extrem politischer Mensch, schon immer gewesen. Professor für, ich glaube, Geschichte, der an US-Uni auch lehrt. Also ein super smarter Typ, schon immer gewesen. Und er hat jetzt ein neues Bandprojekt, dessen Name mir gerade entfallen ist, aber taucht im Interview auf. Da kommt wohl auch Ende des Jahres auf Boss Tunage aus England ein neues Album. Und unser Ox-Kanada-Korrespondent Alan hat die Chance gehabt, Vic Bondi zu treffen, das Interview zu machen. Und ist natürlich wieder super lang. Die ersten 2 Seiten sind jetzt im Heft und die nächsten 2 oder 3 kommen dann in der Oktoberausgabe. Ja, Vic Bondi, einer halt wirklich so, es gibt in der Szene halt so ein paar, wie soll ich sagen, wirkliche Intellektuelle, die, es gibt ja Menschen, die einfach in Bands spielen, die dann ein paar gute Sachen sagen, aber wirklich so Punkrock-Intellektuelle gibt es eben nicht so viele. Ich würde tatsächlich auch so ein Jello Biafra dazu ziehen, also Leute, die einfach in der Lage sind, zu komplexen gesellschaftlichen Analysen, wie polemisch die auch im Einzelfall mal formuliert sein können, aber Leute, wo du einfach denkst, okay, da höre ich einfach gerne mal zu, der oder die hat irgendwas Kluges zu sagen, und so ein Typ ist er halt definitiv.
Mhm. Ja, gibt es ja so manche, oder ein Dr. Greg Urewitz, ne, von Bad Religion.
Greg Graffin, ja, Greg Graffin ist der mit dem Doktortitel, ja.
Oh, sorry, okay.
Ja, ja. Gurewitz ist ja der Epitaph-Boss, ja. Ich glaube, er hat keinen Doktortitel, würde ich sagen, aber Greg Graffin, der auch wieder an einem neuen Buch dran ist, haben wir in den News, steht das diesmal drin.
Ja, gut, dass wir darüber sprechen.
Ja.
aber du sagtest, ne, Interview, welches sich aufteilt auf mehrere Teile, da ist nämlich auch der Zander Schloss wieder
am, ja, Start. Auch wieder. Ja, das ist, Randy Gekter hat auch Alan nochmal die Chance gehabt, mit dem zu reden. Ist halt einfach ein spannender Typ, der eine unglaubliche Lebensgeschichte hat. Die Filme, seine Arbeit mit Joe Strummer ja, jetzt eben mit Circle Jerks. Spielt immer noch bei Circle Jerks und erzählt er noch ein bisschen zu im Frühjahr die Tour mit Circle Jerks in USA und ähnliches. Also geht es einfach nochmal weiter. Apropos von Circle Jerks sind wir natürlich ganz schnell bei Off und bei Keith Morris. Da kommt ja Ende September ein neues Album von Off. Haben wir ja die Tage erst verkündet. Da ist jetzt gerade Rainer Krispel aus Österreich, der schon mal mit Keith Morris vor 2 Jahren oder so ein Interview gemacht hat. Der war natürlich total heiß drauf. Das heißt, zu dem neuen Off-Album ist Rainer dran, dass wir da auch nochmal ein Interview haben. Also ja, die Themen gehen nicht aus, muss man klar sagen. Auch wenn es im Zweifel immer die gleichen sind, aber hey, wenn es doch spannend ist und die Leute was zu erzählen haben.
Ja, warum denn halt nicht, ne? Aber da bleiben wir erstmal bei den aktuellen Sachen. Du sagst Circle Jerks und so, und die Kerbe würde ich jetzt sagen, und da Bad Religion aber gerade auch, ne? Schneiden dann ja auch die Beatles, ne? Mit Menschen von Brian Baker zum Beispiel.
Ja.
Bad Religion, ja. Oder, ja. Was haben wir, Ari Katz, Lifetime, ja. Brian Killian, Bouncing Souls und so weiter. Noch so eine Best-of-Band.
All-Star, naja, das ist immer so. Ja, die sind einfach.
All-Star-Band, genau.
Ist halt, die machen halt einfach, ich finde das immer so ein No-Brainer. Du hörst es an, denkst dir so, oh geil. So. Ja, und dann, ja, so, und ey, Brian Baker hat immer was zu erzählen. Jetzt hat er halt irgendwie auch Roman, es sind immer so leichte Interviews, die zu vergeben. So, ey Roman, hast du Bock mit Brian Baker? Ja klar, habe ich Bock. Wer nicht Bock, einfach mit Brian Baker sich zu unterhalten. Und ja, ja, kann man machen. Ich finde es immer gut.
Ja.
Und
Total gespannt bin ich auch.
Roman hat ja auch ein Interview mit Downset gemacht, jener legendären Crossover-Band aus den 90ern, die für ihn halt damals auch so eine sehr wichtige Band waren. Und ja, da kam ja jetzt im Juli das Album auf über Nuclear Blast. Und da war auch keine große Überzeugungsarbeit. Wenn man fragt, ob jemanden fragt, ob er Bock hat mit einer früheren Lieblingsband, früher deshalb, weil sie damals halt irgendwie wirklich aktiv waren, Interviews zu machen, da hast du natürlich tausend Fragen. Und das ist dann, glaube ich, halt immer schön, wenn man halt nicht nur Journalist ist, sondern auch Fan und dann einfach mal die Fragen loszuwerden, die man so immer im Kopf hatte.
Das macht schon Spaß, ja. Ja, das ging mir fürs letzte Heft mit Manta tatsächlich so, wo ich mich auch echt gefreut hatte. So, ja, cool, kriegen wir hin, mit denen endlich mal zu quatschen auch, ne? Und das, was letzten Endes da im Interview gelandet ist, ist auch nur ein Bruchteil aus dem 2,5 Stunden Gespräch, was wir haben führen können. Das war ziemlich schön, hat Spaß gemacht. Aber wo du auch sagst, ne, Downset. Alte Combo hatte mich tatsächlich überrascht, ähnlich wie Lost Lyrics, dass die jetzt im Heft wieder erscheinen. Gibt's die noch? Sind die wieder da? Was ist da los?
Ja, die gab es, glaube ich, nie nicht. Und jetzt sind sie mal wieder ein bisschen präsenter. Da war ja wir hatten vor 1,5, 2 Jahren schon mal ein Interview, als sie quasi so eine Reunion oder Comeback, nee, die waren nie weg, aber ein neues Album hatten nach zig Jahren. Und jetzt ist 30 Jahre Jubiläum des ersten Albums. Und da hatte ich damals im Ox, das muss man das Interview lesen, hatte ich damals eine sehr lustige Rezension geschrieben. Und das haben wir jetzt einfach zum Anlass genommen, da mal drauf aufzubauen. Da habe ich habe ich die Band kategorisiert und eine Beschreibung vorgenommen, in der sich damals nicht wiedererkannten, aber muss ich sagen, so, ja, 30 Jahre später stimmt es tatsächlich, was er geschrieben hat. Und das war das sehr lustig. Es war eine Band, die eigentlich auch immer in der Ox-Welt war. Es gab wahrscheinlich 1996 ein Ox-Festival im damals noch legendären Schacht 8 in Marl. War ein großartiger Club in so einem alten Bergwerksgelände außerhalb von der Stadt. Die haben ein Ox-Festival gemacht. Das war damals recht wild. Danach haben da, glaube ich, keine Konzerte mehr stattgefunden, weil irgendwelche blöden Punker im Getreidefeld gelagert haben und Feuerchen gemacht und das halbe Getreidefeld abgefackelt haben. Und das fiel natürlich dann auf alle Beteiligten irgendwie zurück. Da haben Lost Lyrics gespielt, ich glaube But Alive und keine Ahnung, wer noch alles. Und also mit Lost Lyrics über die Jahre immer irgendwie so in Kontakt geblieben. Und die sind auf dem Label von Fratz, Hulk Records, der wiederum auch das Slime-Album mit rausgebracht hat. Und ja, irgendwie ergab das ein das andere und so habe ich mit Holger eben dieses Interview gemacht.
Apropos Wiedertreffen, gibt es mit Flogging Molly auch, die ja auch schon das Cover vom Heft geziert haben und auch eigentlich schon, kann man da nur mitzählen, wie oft die schon im Heft waren.
Ja, über die Jahre haben wir die immer begleitet und das ist halt. Ja, ich würde mal sagen, so die legitimen Nachfolge der Pokes. Ich meine, Shane McGowan, da war neulich, hatten wir diesen Doku mit ihm irgendwie auch besprochen und gesehen. Ich weiß nicht, wer sie noch gesehen hat. Aber es ist ja eine Tragödie, wie der Typ irgendwie heutzutage drauf ist, wie kaputt der ist. Und ja, Pokes ist halt durch und vorbei. Und wenn man also Bock auf so Irish oder Celtic Punk Sound hat, dann sind halt Flogging Molly immer noch eine. Die Band, finde ich.
Ich würde sogar behaupten, mit und neben den Dropkick Murphys ja eigentlich die beiden führenden
Ja.
Bands.
Dropkick Murphys habe ich schon im Sack das Interview, das habe ich auf dem Ruhrpott Rodeo geführt. Da kommt, oh, ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu so viel, oder habe ich das schon angekündigt? Da kommt ein Album, die haben Songs von Woody Guthrie oder Texte von Woody Guthrie vertont, jenem legendären Typen, der dieses auf der Gitarre stehen hatte, This Machine Kills Fascists. Extrem legendär, aus den 40ern und 50ern ein Folksänger, sage ich mal im weitesten Sinne.
Ja,
Kennt
das
man
ist
vielleicht, wie
spannend.
gesagt, kennt man
Das
wegen dieses Aufklebers und dieses diese Beschriftung auf der Gitarre. Wahrscheinlich war es damals noch gar kein Aufkleber, sondern wahrscheinlich so Schaufenster mit so Lackfarben auf die Gitarre gemalt. Und das neue Album von denen heißt eben This Machine Still Kills Fascists. Und das ist auf jeden Fall natürlich ein harter Titel. Und da habe ich für die Oktoberausgabe ein Interview gemacht. Das ist schon mal in der Vorwegnahme. Also nicht jetzt im Augustheft, sondern kommt dann im Oktober.
Das ist natürlich am besten, wenn man sich das Heft im Abo holt, dann kriegt man das aktuelle und das nächste.
Man
nichts.
Und man genau.
verpasst einfach gar nichts.
Ja, ja. Nee, man verpasst nichts, wenn man das Ochs nicht liest. Man verpasst alles, wenn man das Ochs nicht liest.
Ja, jetzt bringst du mich durcheinander mit Verneinungen, ja?
Genau, doppelte Nicht-Verneinung. Minus und Minus ist Plus, oder wie war das?
Es rechnet nicht mit Mathematik jetzt hier. Kommen wir jetzt endlich mal eigentlich auf die Titelstory?
Ja. Love Academy, wie sie früher mal hießen und dann sie aber nicht mehr so heißen durften.
Oh, warum das nicht?
Weil das, glaube ich, irgendwie halt geschützter Markenname oder sonst irgendwas war.
Aha. Ja. Auf Instagram heißen sie immer noch so.
Ja, ja, aber also Love A wurde dann halt, das ja. war, glaube ich, dieses, ja, ja, auf jeden Fall. Das ist auch so eine Band, die uns schon ewig begleitet und mich geht auch kurz auch nur Jörg ja sowieso, dass da waren wir damals noch in Essen, als er sich vorgestellt hat als Praktikant. Und also war das um das Jahr 2000 rum. Und da kam er aus dem Saarland angefahren und hat sich vorgestellt und wollte ein Praktikum bei uns machen. Hat dann ein Praktikum bei uns gemacht und hat dann, habe ich vielleicht schon mal erzählt die Geschichte, jetzt trotzdem nochmal, immer von so einer Band aus dem Saarland irgendwie vorgeschwärmt, die total geil sei. Und wir irgendwann so, oh, jetzt hör mal auf, ja, so geil werden die halt gar nicht sein. Pasco. Das war der Typ, der uns dann immer in den Ohren lag mit diesem Pasco. Wie großartig die sind. Freunde von ihm und die seien so geil. Ja.
Auch Kritikerinnen können sowas mal anschleppen.
Ja, ja. Und irgendwann haben wir es dann tatsächlich auch gemerkt, dass Pasco gut sind. Und dann hatte Jörg ja irgendwie, war dann auch hier in die Ecke gezogen und ach, gab halt zig Überschneidungen mit auch im beruflichen Kontext und so weiter. Und hatte dann immer auch irgendeine Band damals dann, Künstler hieß die eine. Und Jörg hatte halt immer so Bands und ich fand die halt nie wirklich gut. Das war dann so, du gehst halt hin, ja, was ein Freund ist. Und dann schaust du endlich so, ja, also wirklich gut ist es ja nicht. Und das war halt dann auch bei Love A, als sie anfingen so, ja, ja, noch wieder so eine Band von Jörg, aber also gut ist sie ja auch nicht. Und irgendwann so, ach nee, die sind da echt gut. Ach, die sind jetzt wirklich gut. Wow, die sind ja richtig geil. Und so, oh, Hammer, sind die großartig. ja, und ne, deshalb jetzt Titelstory.
Und haben ja auch beim mittlerweile vorletzten Ochsfest in Düsseldorf auch noch gespielt.
Ja, jenes legendäre kurz vor Covid.
Ja. Wie haben die es jetzt geschafft, dass von der kleinen nervigen Band, die da immer so war und ja, und Jörg hat eine Band und auch mach doch mal jetzt hier Joachim.
Also man muss sie mir hier nicht überzeugen damit, das ist ja nicht so, wie man immer sagt, so den Hund zum Jagen tragen. Nee, das war klar so, ey, okay, das nächste Album, dann machen wir Titelstory. Ist halt definitiv, ich habe auch... Man hat ja immer so Sensoren und das ist dann, wenn du im erweiterten Freundeskreis Leute, die jetzt nicht unbedingt so jetzt nicht aus dem Ox-Kontext kommen oder so, wenn du einfach redest und dann so quasi, also Leute eben so, ja, und irgendwie so Love A, total cool, oder du triffst sie auf dem Love A-Konzert, hä, was machst du? Ja, total geil und bist dann verwundert, ach, okay, das hat so eine Art Selbstläufer geworden und findet halt doch, also du merkst, wie das einfach die verschiedensten Leute halt abholt. Irgendwie. Auf dem Ox-Festival war das irgendwie groß. Ich weiß aber auch noch, das war dann vor 4 Jahren oder so, vor 3 Jahren, 3,5 Jahren, mal ein Konzert in Düsseldorf, wo im Zack, eben bei Love A, 600 oder 700 Leute waren. Und da waren dann irgendwie 3 Tage vorher war irgendeine Band, die, ich weiß gar nicht wer, wo ich dachte, gesagt hätte, okay, die sind definitiv weitaus größer, da waren halt 300 Leute irgendwie. Also wo du merkst so, naja gut, das Quantität ist nicht Qualität, aber ist halt schon immer so ein Ding, wie du eine Band einschätzt und wo du verblüfft bist, wie angesagt oder beliebt die irgendwie plötzlich sind. Und
ein Musikredakteur kann sich mal täuschen.
Ja, oder überrascht sein, weil man natürlich immer so verschiedene Dinge versucht, immer so einzuschätzen, aber manchmal hab natürlich einfach auch seine Denke, wie man halt irgendwas einschätzt, und das muss man auch mal revidieren. Ja. Und es ist ja nun auch schon das, ich glaube, fünfte Album. Und ja, ich finde es großartig. Also ihr da draußen habt es natürlich jetzt noch nicht so wirklich gehört, aber kommt ja demnächst. Ich glaube, ist noch ein bisschen geschoben. Ersten Singles sind veröffentlicht. Man kann also schon was gehört haben. Und ja, also wir haben es aufgeteilt. Einerseits hatte ich halt ein Interview mit Jörg gemacht, weil da natürlich auch so relativ viel Persönliches halt irgendwie reingespielt hat, auch was textliche Sachen betrifft. Und dann hatte ich halt mit Carlo und mit Dominik irgendwie so das zweite Interview gemacht, und das war dann auch. Es wurde vermutet, dass wenn wir es zu dritt oder zu viert gemacht hätten, dass die anderen eh nicht zu Wort gekommen wären.
Weil Jörg so ein Quasselkopf ist, meinst du?
Ach, hast du jetzt gesagt.
Ich würde es immer wieder so sagen.
Und ich mag das Titelfoto, ich mag das Coverfoto einfach. Ja, das ist schön irgendwie, Jörgs Gesichtsausdruck und Körperhaltung. Ach, das ist einfach, ist ein schönes Foto.
Ich finde es auch ziemlich passend und das spiegelt den Typen so, zumindest so da, wie ich ihn kenne. Ja, es ist kein Gepose, sondern tatsächlich, es ist einfach, es sind halt nette Jungs.
Ja, genau.
So die netten Jungs von nebenan.
Wäre eine schöne Überschrift gewesen, aber ich weiß nicht, ob das geschmeckt hätte.
Und auch da ist das doch Punk, ja. Muss es das
Nee.
sein?
Ja. Ja, entscheidet selbst. Lest und entscheidet selbst.
Da frage ich aber auch tatsächlich, wie kriegt der Jörg das alles unter einen Hut? Ne? Mit Love A, mit Trixie, mit wie heißt auch das Duo, wo er noch spielt?
Schränk, Schränk und Lala.
Genau, ja.
Oder andersrum, wie auch immer. Auf jeden Fall, ja, aber Love A spielen ja nicht. Also, die haben ja ihr Herbsttour abgesagt, aus privaten Gründen, sprich so Familie, Planung und so. Ja, das abgesagte Ochsfest in Hamburg wäre das Konzert das erste nach dem Konzert gewesen, das die auf dem Ochsfest 2020 gespielt haben. Das ist echt tragisch. Und jetzt haben sie, glaube ich, irgendwie ein, zwei, neulich waren sie in Dortmund auf einem Festival, und spielen aber, glaube ich, diesen Sommer dann auch nur zwei, drei Konzerte, und dann im Frühjahr 2023 wieder, ist halt auch so voll der Wurm drin.
Ja gut, aber auch so ein Album aufzunehmen und so ist halt auch Arbeit, ne?
Ja, darauf wird hier auch eingegangen, weil es auch ganz interessant. Der Karl hat das produziert im eigenen bandeigenen Studio, und voll DIY.
Okay, also was für Arbeit dahinter steckt, müsst ihr dann einfach selbst lesen.
Ja, genau.
Liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja, was ich übrigens auch ein schönes Interview finde, ist das Sebastian mit Elliot gemacht hat. Elliot, ich weiß nicht, ob du das False Cathedrals Album kennst. Das ist halt wirklich so, also für mich und Uschi so neben Sam H.M. eben die 90er, ja, ich sage so Sam H.M. Emo, ja, Emo-Punk, ich weiß nicht, ich mag diese Begriffe nicht so, aber halt dieser Sound, dieser, ach, sehr zu Herzen gehende, emotionale, aber doch enorm druckvolle Punkrock-Sound, wie auch immer. Und Elliot waren, ich weiß noch genau, dieses Abschiedskonzert, es war eines, glaube, wenn nicht sogar das letzte Konzert, das sie gespielt haben, im Underground in Köln vor 20 Jahren oder sowas. Und die haben jetzt in den USA sich belabern lassen, tatsächlich nochmal ein Konzert zu spielen. Und das haben wir jetzt einfach zum Anlass genommen, mit Elliot nochmal zu sprechen, weil es einfach so eine legendäre, großartige Band ist, und die muss man einfach auch nochmal im Heft haben.
Tatsächlich muss ich wieder zu meiner Schande gestehen. Du sagst großartige Band und ich muss sagen, die sind an mir vorbeigegangen. Ne?
Da bist du noch zu jung dafür.
Ich würde es gerne, ja, dann schieben wir jetzt einfach gerne darauf. Das ist gut.
Ja.
Und da muss ich auch noch mal einhaken, wo du sagst, ja, Emo, du drückst dich immer so ein bisschen drumherum. So, ne? Der Begriff, der ist
Der ist vergiftet.
relativ, ja. Vergiftet kann man sagen, oder wie man sagt, negativ konnotiert,
Total.
ist ja nicht schlimm, wie ich finde.
Ja, man muss halt
Das.
immer re, muss ihn wieder zurück, sich zurückholen. Also, wobei, hatten wir auch schon an verschiedener Stelle, damals hatten wir nochmal ein Soulside-Interview vor ein paar Jahren, jene legendäre, Washington DC Band, und die hatte ich schon für die erste oder zweite Ox-Ausgabe damals gefragt, was ist denn eigentlich mit diesem Emo-Core? Und das fanden die damals schon, das war 1989, was fanden die damals schon scheiße? Das war halt so ein Begriff, der irgendwann rumgeistert, und irgendwie hat er sich halt irgendwann etabliert, aber war immer so der, ja, kannst du schon sagen, aber ist halt scheiße. Also nicht die Musik, sondern dass du den Begriff verwendest. Das ist eigentlich immer so ein in Anführungszeichen gesetzter Begriff, wo man immer schon über seinen eigenen Schultern hier die Anführungszeichen irgendwie mitmacht, wenn man es spricht. Aber manchmal hilft es halt aus Terminologiegründen, bist darauf angewiesen, bestimmte Worte zu verwenden.
Hm. Ja. Finde ich da auch nicht weiter schlimm.
Muss ich Nö, aber sagen. Ist halt so, ja.
Und was die Leute dann da selbst rausmachen, ist dann ja wieder eine andere Sache.
Ne? Ja, genau, die Leute sollen die Fresse halten.
Nein, ich mein einfach, auch der Emo-Begriff kann ja weit gefächert sein. Ja. Beziehungsweise ist es einfach so.
Ja, ja.
Ist nicht nur...
da können wir uns drauf einigen, ja.
Nullerjahren, platte, schwarze Haare und negativ, ja. Und so weiter. Ne?
Ja. Was hast du noch gesehen? Ich fand zum Beispiel, wenn ich noch kurz einhängen darf, das Interview, das Christoph Lampert für die Drummerboy-Rubrik gemacht hat mit Todd Trainer von Shellac. Shellac auch so eine total legendäre Band, die, ja, finde ich auch mal so ein bisschen mit Steve Albini ja schon so auch irgendwie so überhöht dargestellt ist, und einfach so ganz erdig den Schlagzeuger mal zu befragen, total spannend. Also finde ich sehr,
ja,
sehr
schön. Das mag ich ja sowieso an der Kategorie so sehr. Immer, ja, das ist immer, aber klar, in den meisten Fällen sind es ja die Frontmenschen, die SängerInnen, die interviewt werden. Aber einfach mal zu sagen, wir kümmern jetzt hier um die Menschen am Schlagzeug.
Genau. Da fällt mir noch eine Textzeile ein von Jens Bumper von einer seiner Bands, wo es heißt, the drummer is always the drummer.
Ja, und niemand, niemand sieht ihn. Kleine Anekdote aus meiner Band-Jugend. Hatte ich in der Band Schlagzeug gespielt und niemand sieht mich, da ist ja, ich will ja hier auch mal vorne stehen, ne, gesehen werden. Und der Bassist bei uns in der Band damals, der hat da immer noch ziemliche Ähnlichkeit mit mir, und irgendwann quatscht mich dann auch jemand an: Ey, dich kenne ich doch, ne? Du spielst doch hier in der Band, ne? Ja, ich erkennt mich jemand. Bass, ne? Ja, nee, dann doch nicht.
aber eigentlich nicht lustig, weil über Todesfälle macht man keine Witze. Aber so ein bisschen lustig finde ich schon, dass tatsächlich der Schlagzeuger von nein, ich habe es vergessen. Moment. Nein. Von. Mann, jetzt verkacke ich es gerade. Der Schlagzeuger von Spinal Tap ist gestorben. Spinal Tap, jener Film über dieser Comedy-Band-Film. Also da ist ja so eine fiktive Rockband, die dann irgendwie so ins richtige Leben rübergeschwappt ist. Und da ist halt immer diese Szene, der Schlagzeuger kommt halt ständig ums Leben. Irgendwelchen Bizarre Drumming Accidents. Und tatsächlich ist also dieser Schlagzeuger, der Typ, der diesen Schlagzeug spielt, ist jetzt tatsächlich gestorben.
Ups. Ja. Okay, dramatisch, ja. Aber durchaus, ja, theatralisch.
Ja, ja.
Es gibt ja noch die kleine schmutzige Ecke, ne?
Was ist aus die kleine schmutzige Ecke? Ja, das ist, meinst du, bei hier unterm Sofa, wo man immer nie hinkommt beim Putzen und so?
Nee, Seite 68 und 69.
Beide Bands auf einer Doppelseite. Stimmt, ja. Viagra Boys und Pornophon. Wow, genau. Das ist ja die Seite 666 oder sowas.
Die wir eigentlich zusammen mal kleben wollten, ne? Damit niemand die sieht.
Schmuddelkram.
Den Spamfilter rausgesucht werden.
Ja.
Weshalb wir immer, wenn wir über die Viagra Boys was im Newsletter haben, bei einer Werbeblog, jeden Freitag, meldet euch an, die News der Woche, wir den Namen immer etwas abändern müssen, weil die Mail halt sonst immer im Spam-Ordner landet.
Stimmt, aber Pornophon hatte ich ja noch gar nicht auf dem Schirm. Vielleicht geht das ja irgendwie durch. Aber eigentlich müsste man die ja quasi auch mit Sternchen irgendwie versehen. Eigentlich weil schon, eben, ja. Viagra Boys, kürzen wir das aber immer mit VI und drei Sternchen Boys, weil tatsächlich, je nachdem wie die Spamfilter, die man nutzt oder die der E-Mail-Provider einem aufdrückt, so einen Bandnamen dann zum Anlass nehmen, dass man eben alles in die Tonne zu befördern. Und das wollen
Nein,
wir
nicht. Wir wollen keine blauen Pillchen verkaufen.
Ja. Ja. Ich, was auch spannend finde ich, ist diesmal nochmal von Lurker, Swiss Punk aus der Schweiz, der uns was gebracht hat zum Thema, wie der Punk nach Zürich kam. Da geht es um uralte Ramones-Konzerte 1977 in Zürich und die ganzen Geschichten drumherum. Das ist halt wirklich so lustige Anekdotensammlung, finde ich einfach immer spannend, solche Geschichtsstunden. Und in eine Richtung geht auch ein Auszug aus dem Buch über Johnny Moped, das jetzt bei Damaged Goods erschienen ist. Und da konnten wir halt auch ein Kapitel über, wie das damals in jenem legendären Roxy, was ja so für die Punk-Geburtsstätte in London gehalten wird, obwohl der Laden nur 8 Monate oder sowas geöffnet hat, wo die halt auch erzählen, und dass diese komische Tradition, die es damals gab, die zum Glück nicht mehr ist, Leute, die haben ja gespuckt, also wohl auf die Bühne gerotzt. War es nicht irgendwie Joe Strummer oder einer von Clash, der hat sich bei der Gelegenheit, hat er sich irgendwie Hepatitis oder irgendeine Scheiße geholt, weil dem wirklich so der Rotzklumpen von jemandem wirklich direkt in die Fresse geflogen ist und der es geschluckt hat. So, ja.
Also, ja. Ja. Von dieser Tradition, in Anführungszeichen, habe ich auch gehört, aber kann man heutzutage halt gar nicht mehr dran denken, ne? Vor allem nicht post-Corona.
Ja. Ja, ja. Mit Maske spuckst du nicht mehr, eigentlich ganz gut.
Nee. Kann gerne so weitergehen dann. Mhm. Ja, wo du sagst, Punk in Zürich oder Swiss Punk hatten wir ja auch schon öfter mal, aber ist jetzt wieder da und Punk und Religion haben wir jetzt auch wieder,
ja,
wieder, ja, dabei.
Ja, diesmal über jemanden aus der Native American Connection, wo es eben darum geht, um die amerikanischen Ureinwohner, die man im Deutschen immer so sagt, Indianer, was ja, ich bin bis heute nicht ganz sicher, weil First Nations heißt es einerseits, dann Native Americans, dann gibt es aber, ich habe jetzt noch irgendwo einen Radiobericht gehört, wo dann wiederum eine Organisation auch wirklich so und so Indians oder sowas taucht. Ich bin mir also mit den Begrifflichkeiten, ist immer, man ist da schnell auf dünnem Eis, wenn man da nicht genau aufpasst. Deshalb verwende ich jetzt auch den Begriff nicht, sondern sage Native American, also die amerikanischen Ureinwohner. Aus diesem Kontext kommt er, wo es eben auch darum geht, lustige Karnevalsverkleidungen als in Anführungszeichen Indianer und solche Sachen. Ist ein spannendes Interview, weil es immer wieder, also Daniel macht ja diese Rubrik der findet halt zu diesem Thema Religion oder Spiritualität oder wie auch immer man das jetzt bezeichnet, halt immer wieder neue Aspekte, die dann eben letztlich, weil die Leute eben in der Punk-Szene aktiv sind, selber in der Punkband spielen, wo es immer wieder Bezüge gibt. Da muss man immer genau sehen, das ist so eine Rubrik, die, das ist nochmal dieser Disclaimer, man muss das ja nicht unbedingt gut finden. Wir berichten ja nur drüber und sagen nicht, dass Religion irgendwas Gutes ist, aber gibt halt Menschen, die so ticken, und dann ist es immer spannend zu sehen, wie jemand halt tickt, und das ist halt dann einfach Journalismus. Wir stellen es halt da und dann kann sich ja jeder und jede selber ein Bild dazu bilden, machen.
Selbstbilden, ja.
Warum hast du eigentlich immer nur so Selbst-T-Shirts an? Kackschlacht-T-Shirt hast du da an, mit einem hässlichen Foto von Helmut Kohl drauf.
Ja, aber wieso selbst? Das ist nicht meine Band. Leider nicht. Mag ich ganz gerne, aber da habe ich hier, nee, die sind ja nur zu zweit.
Nur zu zweit.
Ja, ich habe zurück auf die andere Anekdote gerade, dann habe ich ja irgendwann in einer anderen Band dann Bass gespielt,
ja,
um gesehen zu werden. Vielleicht sollte ich mich da mal melden, weil ja, auch
siehste.
Die Band ist ja eingeschlafen mittlerweile, aber...
Gibt's noch. Während Corona, auf Papier gibt es noch. Die Social Media Präsenz existiert noch.
Ja, das auf jeden Fall. Nee, die spielt tatsächlich auch noch live. Apropos Kackschlacht, da gibt es auch wieder einen netten analogen Mann-Comic. Erinnert mich da gerade dran.
Ach ja, von Andreas Michalke. Ja.
Mhm.
Hat ähnlich mit Pisse, Team Scheiße und mehr zu tun. Aber auch nämlich, wo ja, wie wir jetzt bei Fäkal begriffen sind, Zimt, die neue Band des Sängers von, ja, kann man sagen, ehemals Mann kackt sich in die Hose. Mats von Spastic Fantastic.
Können die nicht einfach mal nicht immer nur so Fäkalausdrücke verwenden?
Naja, aber sowas geht, glaube ich, nicht durch den Spamfilter.
Ja. Also meine Mutter auch mal, war so ein Satz von meiner Mutter, musste immer so oft Scheiße sagen. Ja, Scheiße, muss ich.
Ja, bekackte Scheiße, muss ich. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Zimt, Zimt mit Y.
Zimt, Zimt. Oder was?
Das ist auf jeden Fall das letzte Interview im
Herbst. Zimt sich das?
Zimt, das.
Ja.
Ich bin gespannt, was da kommt.
Ja. Ja. Ach, ihr seht, das sind diesmal zwar in Anführungszeichen nur 148 Seiten, nicht 164, aber das ist auch wieder total viel Zeug und ach, ich bin ja in Gedanken schon wieder bei der nächsten Ausgabe. Es ist schlimm, das eine Heft so quasi noch nicht mal bei den Leuten oder gerade bei den Leuten und ich bin schon wieder zipp, eine Ausgabe weiter.
Ja, für mich geht jetzt die Arbeit los.
Ja, genau.
Und das online jetzt ganz viel zum Heft zu machen, wieder nette Zitate zu posten.
Ja. 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 Und mach das mal.
Geschmack auf das Heft zu machen.
Ja.
Und ich kann jetzt anfangen zu lesen. Ja, du hast es schon durch.
Und alle anderen können auch anfangen zu lesen.
Ich wünsche Ihnen schon Urlaub, Joachim.
Ach, danke. Ich brauch's. Ich hab's nötig. Wohlverdient. Ich finde das immer großartig, wenn Leute sagen so, hey, ich geh jetzt in den wohlverdienten Urlaub. Das ist, finde ich, so eine, Moment, lass doch einfach andere Leute entscheiden, ob du das verdient hast. Das müssen doch so, lass doch die Leute so Likes setzen, hat Kollege, Kollegin so und so den Urlaub eigentlich verdient? Und wenn genug Daumen nach oben kommen, dann ist es wohlverdient. Ansonsten so, nee. Der faule Hund, die faule Sau, die saß ja eh nur irgendwie da rum und hat nichts gemacht, gemütlichen Büroschlaf gehalten, wohlverdient. Nee, das will ich nicht so sehen. Aber an meiner Selbstzuschreibung sage ich, ich verabschiede mich in den wohlverdienten Urlaub,
Fabian. Ja, 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 meinst du schon, obwohl es ja dann keine 164 Seiten geworden sind?
Ja, trotzdem, trotzdem.
Okay, na gut. Ja,
gut. Dann sei fleißig und mach uns keine Schande.
Selbst auch so, kommen gut und wohlbehalten und gesund wieder, dass wir uns aufs nächste Heft freuen dürfen.
Genau, und dann gibt's auch wieder ein paar mehr Podcasts. Ich habe ein paar schöne Themen für die nächsten. Aber all das dann ab Mitte August. Wir lesen und wir hören uns. Bye-bye.
Bye-bye, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.